Was will Welt? Was will Welt? Was will Welt?
Was will die Welt eigentlich? Diese oder auch ganz andere Fragen gehe ich in diesem Podcast nach. Ich treffe Leute, die was zu erzählen haben und hau Interviews raus mit Menschen, die ich irgendwie cool finde. Es ist noch ein Podcast, aber ich hoffe, euch gefällt's und ihr teilt und abonniert und was mein Social Media so alles macht. Peace! Servus zum Podcast Was will Welt? Heute ein, ich würde sagen, mit Abstand der honorierteste Gast, den ich je hatte bis jetzt. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass er auf meine Mail sofort geantwortet hat. Ich war sehr überrascht, denn ich weiß, der Uni-Alltag ist nicht immer ganz leicht und man hat viel zu tun. Und da finde ich es umso schöner, dass er sich wahrscheinlich jetzt die Mittagspause freigenommen hat für mich. Denn heute zu Gast ist Michael Butter, beziehungsweise Professor Dr. Michael Butter, deutscher Amerikanist, seit 2014 Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte an der Uni Tübingen. Und Forschungsschwerpunkt sind Verschwörungstheorien. Und darum geht's heute. Ich hoffe, ich habe alles richtig gesagt. Wenn ich irgendwas falsch gesagt habe, dann dürfen Sie gerne nachher nochmal reinkrätschen. Jetzt geht's los mit der Fragensekunde. Ihr kennt es schon, wenn ihr den Podcast schon mal gehört habt. Schnelle Fragen an Michael Butter. Wie alt sind Sie?
44.
Wo kommen Sie her?
Geboren in München, aufgewachsen auf der Schwäbischen Alb.
Wo leben Sie jetzt?
In Tübingen.
Was haben Sie studiert?
Englisch, Deutsch und Geschichte auf Lehramt und Magister.
Und mit welchen drei Wörtern würden Sie Ihre Freunde beschreiben?
Organisiert, motiviert. Neulich sagte jemand Motivationsmonster auf dem Tennisplatz zu mir. Das trifft es vielleicht ganz gut.
Sehr gut. Motivationsmonster auf dem Tennisplatz, das hört sich richtig gut an. Da haben wir schon mal was gemeinsam. Ich spiele ja auch Tennis. Das ist schon mal gut. Jetzt geht es aber ums eigentliche Thema Verschwörungstheorien. Und wie bin ich dazu gekommen? Ich habe den Cui Bono-Fall zu Ken Jebsen, einen Podcast gehört auf Spotify, und habe mir die Frage gestellt, oder ich war ein bisschen nicht zufrieden mit der Antwort, wo kommt das eigentlich her, Verschwörungstheorien? Wo entsteht das? Warum ist man anfällig dafür? Oder ist es zu leicht, einfach alle über einen Kamm zu scheren und zu sagen, das ist Verschwörungstheorie? Deswegen zum Einstieg erstmal die Frage, was ist eine Verschwörungstheorie?
Das ist nicht die leichteste Frage zum Einstieg, aber wir können es ja mal mit einer relativ basalen Definition probieren, die eigentlich von den meisten wissenschaftlichen Disziplinen auch akzeptiert wird. Also ganz platt gesagt ist Verschwörungstheorie die Idee, dass im Geheimen wirkende Akteure die Geschicke bestimmen und im Grunde in eine ungute, ungünstige Richtung lenken. Also zum Beispiel, wenn sich die Eltern und Verwandten absprechen, um den Kindern vorzugaukeln, dass gleich der Weihnachtsmann kommt, dann ist das nichts, was wir jetzt unter Verschwörungstheorie subsumieren würden, weil das ja im Grunde da einen sehr positiven Effekt haben soll. Der amerikanische Politologe Michael Barkun hat gesagt, und dem stimme ich eigentlich zu, dass Verschwörungstheorien von drei Grundannahmen ausgehen. Sie behaupten erstens, dass nichts durch Zufall geschieht. Also alles geplant wurde, in anderen Worten, von einer Gruppe von menschlichen Akteuren, den Verschwörern. Zweitens behaupten Verschwörungstheorien, dass nichts so ist, wie es scheint. Dass man also immer hinter die Kulissen blicken muss, weil die wirklich entscheidenden Dinge im Verborgenen geschehen. Diese Verschwörer operieren im Geheimen. Und drittens gehen Verschwörungstheorien davon aus, dass alles miteinander verbunden ist. Dass es da Verbindungen gibt zwischen Personen, Institutionen und Ereignissen, die man niemals für möglich gehalten hätte und die überhaupt nur Sinn ergeben, wenn man von einem großen Komplott ausgeht. Also es gibt zum Beispiel Verschwörungstheorien zu Corona, die behaupten, dass die 5G-Technologie verantwortlich wäre für die Entstehung des Coronavirus. Also da kommen Dinge zusammen, die echt nichts miteinander zu tun haben. Jetzt könnte man einwenden, nichts ist, wie es scheint und alles ist miteinander verbunden. Das sind doch eigentlich Annahmen, die man etwas anders formuliert, auch in manchen modernen sozialwissenschaftlichen Theorien finden würde, zur Globalisierung zum Beispiel. Und das stimmt. Der entscheidende Unterschied ist deshalb dieses erste Kriterium. Nichts geschieht durch Zufall. Dieses Insistieren auf absichtsvolles menschliches Handeln. Das ist es, was Verschwörungstheorien von wissenschaftlichen Theorien unterscheidet. Und daraus folgt dann auch die bestimmte Argumentationsstruktur der Verschwörungstheorie. Denn in einer Welt, in der nichts durch Zufall geschieht, müssen diejenigen, die von einer Entwicklung profitieren, ganz logisch auch diejenigen sein, die dafür verantwortlich sind. Und insofern stellen Verschwörungstheoretikerinnen immer die Frage, cui bono, wem nützt das? Die schauen, wer profitiert oder wer profitiert zumindest in ihren Augen von einer bestimmten Entwicklung, von einem Ereignis. Dann haben sie die Schuldigen identifiziert und dann wird so eine Indizienkette rückwärts gestrickt. Da wird alles passend gemacht, was sich irgendwie passend machen lässt und alles ignoriert, was sich überhaupt nicht integrieren lässt. Und am Ende kommt man daraus, wo man angefangen hat. Die, die man schon vorher im Blick hatte, sind wirklich die Schuldigen. Und daraus ergibt sich dann so diese zirkuläre und oft auch etwas falsifikationsresistente Argumentation der Verschwörungstheoretikerin.
Was mich da interessieren würde, wo das eigentlich herkommt. Jetzt hab ich zumindest verstanden, wie so ein bisschen diese Parameter sind, wie sich so eine Verschwörungstheorie, sage ich mal, einschätzen lässt. Aber woher kommt das, dass man sagt, dieser Zufall, den es gibt, warum gibt es den nicht mehr? Warum ist das kalkuliert? Ist das vielleicht, gibt es da eine Entstehungsgeschichte dazu? Hat sich das irgendwie entwickelt oder wo kommt das her?
Also wir wissen über die Geschichte der Verschwörungstheorie noch nicht so viel, wie wir gerne wissen würden. Sie ist aber deutlich besser erforscht mittlerweile als noch vor 10 oder 20 Jahren. Vor 10, 20 Jahren ging die Forschung meistenteils davon aus, Verschwörungstheorien sind eine anthropologische Konstante. Das ist quasi irgendwo in uns Menschen drin und das gibt es immer in allen menschlichen Gesellschaften überall. Das glaubt man mittlerweile nicht mehr. Man geht mittlerweile davon aus, mehrheitlich in der Forschung, dass Verschwörungstheorien wichtige Vorläufer haben im antiken Rom, im antiken Griechenland. Und dann in ihrer modernen Form im Grunde in der frühen Neuzeit entstehen, so am Übergang zum 16. Jahrhundert vielleicht, im Zeitalter auch der Konfessionskriege. Und seitdem im Grunde ungebrochen durchlaufen. Und das Interessante ist, von da an bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ist es völlig normal, in der gesamten westlichen Welt an Verschwörungstheorien zu glauben. Das ist ein Mainstream-Diskurs, das tun die klügsten Köpfe ihrer Zeit. Und es gibt mittlerweile eine ganze gute Reihe von wissenschaftshistorischen Arbeiten, die erklären, warum das zum Beispiel so ist. Also zum Beispiel kann man zeigen, dass das mechanistische Weltbild der Aufklärung, das auf eine bestimmte Art und Weise Ursache und Wirkung zusammenbringt, das davon ausgeht zum Beispiel, dass die moralische Qualität einer Handlung immer übereinstimmen muss mit der moralischen Qualität der Absicht hinter dieser Handlung, fast automatisch zu Verschwörungstheorien führt. Denn wenn ich immer irgendwas mache, was ihnen schadet und dann sage, du, das habe ich aber nicht so beabsichtigt, das ist jetzt also wirklich, das war anders gemeint, das ist dumm gelaufen, dann dürfen sie mir nicht glauben, sondern sie müssen davon ausgehen, aufgrund dieser Logik, moralische Qualität der Absicht und moralische Qualität der Handlung stimmen überein, dass ich sie anlüge und täusche. Und das führt dann automatisch dazu, dass man ganz schnell bei so Verschwörungstheorien ankommt, weshalb das eben völlig normal war. Und insofern ist es auch über lange Zeiten der europäischen und westlichen Geschichte hinweg eigentlich sinnlos zu fragen, was für psychologische Bedürfnisse erfüllt das? Weil es einfach gegeben war, dass die Welt durch große Komplotte funktioniert. Wenn das alle Autoritäten, religiöse, politische, sonstige Autoritäten ständig weiter verbreiten, glaubt man das einfach. Und erst von dem Moment an, wo Verschwörungstheorien nicht mehr normal sind, so ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, da kann man dann auch fragen, was für psychologische Funktionen erfüllt das denn zum Beispiel. Aber da sie den Zufall angesprochen hat, vielleicht noch eine Sache zum 18. Jahrhundert, also Karl Popper, der den Begriff der Verschwörungstheorie in seiner modernen Bedeutung prägt, in die offene Gesellschaft und ihre Feinde, der argumentiert, Verschwörungstheorien blühen im Zeitalter der Aufklärung so richtig auf, weil sie eine Antwort sind auf die Entzauberung der Welt. Man glaubt nicht mehr an den göttlichen Heilsplan. Man glaubt nicht mehr, dass alles, was passiert, von Gott so gewollt ist. Und selbst wenn man als Mensch nicht erkennt, wo es hinführen soll, ist doch jedes Ereignis ein Schritt hin zum Ende der Geschichte und zur Wiederkehr Jesu Christi und zum jüngsten Gericht und all diesen Dingen. Das glaubt man nicht mehr. Man glaubt im 18. Jahrhundert mit so deistischen Vorstellungen vielleicht noch, Gott hat die Welt geschaffen, hält sich aber raus aus dem, was passiert. Man ist aber noch nicht bereit, wirklich zu akzeptieren, dass Dinge einfach so passieren, dass wirklich Zufall, Kontingenz herrschen. Man hat noch nicht die Erklärungsmuster der modernen Sozialwissenschaften. Und deshalb, so argumentiert Popper, stoßen jetzt Verschwörungstheorien in die Lücke, die da entstanden ist. Denn die erlauben es, dieses ehemals religiöse Narrativ, Gott hat alles geplant, zu säkularisieren, aber in seiner Entstehung, also in seiner Struktur beizubehalten. Es ist weiterhin alles geplant, nur sind es jetzt die Verschwörer, die alles geplant haben. Das ist nicht so hundertprozentig zutreffend, weil wir, wie gesagt, wissen, Verschwörungstheorien gibt es auch schon vorher. Aber da ist sehr, sehr viel dran. Das ist eine Funktion, die Verschwörungstheorien erfüllen. Sie machen die Welt bedeutsam. Sie schließen den Zufall aus. Sie erfüllen die Welt mit Signifikanz.
Kann man dann das vielleicht ganz reißerisch formulieren, dass die Verschwörungstheorie Gott ersetzt hat in unserer Zeit jetzt?
Also das wäre, glaube ich, zu reißerisch, weil das würde ja bedeuten, und das ist auch schon durchaus untersucht worden, dass Verschwörungstheorien besonders in säkularisierten Gesellschaften weit verbreitet sind, quasi wo Religion nicht mehr so eine Wichtigkeit hat und wo quasi dann Verschwörungstheorien in diese Lücke gestoßen sind. Verschwörungstheorien erfüllen diese Funktion als Religionsersatz. Sie sind aber halt auch, und das ist halt auch das, was Popper übersieht, wunderbar kompatibel mit Religion. Also wir haben das in der frühen Neuzeit bei den Religionskriegen zwischen Protestanten und Katholiken schon, dass die jeweils andere Seite immer mit dem Antichristen in Verbindung gebracht wird, der da alles lenkt. Und wir haben es natürlich auch in der Gegenwart. Also wir haben ja Verschwörungstheorien auch in sehr religiösen Milieus. Wir können da an bestimmte islamistische Milieus denken. Wir können aber natürlich auch denken an evangelikale Christen in den USA. Insofern Verschwörungstheorien ersetzen Religion, das ist eine Funktion, aber Verschwörungstheorien sind auch durchaus kompatibel mit Religion. Und wie genau jetzt also man das dann aufschlüsseln könnte, um das beides unter einen Hut zu kriegen, das wissen wir noch nicht.
Okay, jetzt bin ich ja, sage ich mal, Medienmensch und ich möchte auch in die Medien gehen und da gestalten. Jetzt habe ich das Gefühl, der Begriff Verschwörungstheorie zu jemand, der vielleicht an Dingen zweifelt, verwischt langsam. Kann man das so, also ich meine, Verschwörungstheorien, so wie Sie es gesagt haben, gibt es ja schon sehr, sehr lange und sind auch irgendwie geschichtlich immer weitergetragen worden. Aber warum ist es jetzt gerade, also im Mediendiskurs, so präsent, dieses Thema?
Also ich glaube, das ist so präsent, weil man in den letzten Jahren durch verschiedenste Ereignisse dafür sensibilisiert worden ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich beschäftige mich ja mit Verschwörungstheorien so seit 2007, 2008. Und so bis 2012, 2013 habe ich so ein-, zweimal im Jahr mit Journalisten gesprochen. Und die haben dann immer gefragt, warum glauben denn die Amerikaner so sehr an Verschwörungstheorien? Die Implikation war immer, wir Europäer, wir Deutschen tun das ja nicht. Der Moment, wo sich das umkehrt, ist die Krim-Krise 2014. Weil da kriegen ganz viele deutsche Journalistinnen und Journalisten Post von Verschwörungstheoretikern, die total empört sind und sie als NATO-Sprachrohr, als Lügenpresse beschimpfen. Und dann hat man diese oft ja eher linken Journalistinnen und Journalisten, die die Welt nicht mehr verstehen. Die denken, was ist da eigentlich los? Wieso bin ich jetzt irgendwie auf einmal, der ich doch eigentlich den USA kritisch gegenüberstehe, aber halt auch nicht alles verteufle, was sie machen und irgendwie einen versuche, objektiven Blick auf die Ereignisse da in der Ukraine zu haben. Wieso bin ich auf einmal NATO-Sprachrohr? Und dann riefen die auf einmal bei mir an und wollten quasi Erklärungen dafür haben und haben mich danach gefragt und dann kehrte sich das um. Und dann hatten wir den Sommer 2015 mit der sogenannten Flüchtlingskrise, die ganz viele Verschwörungstheorien zum großen Austausch mit sich gebracht hat. Dann kam Trump, dann kam der Brexit, überhaupt der Erfolg auch der AfD und wir wissen, es gibt eine enge Verbindung zwischen Verschwörungstheorie und Populismus und jetzt natürlich Corona. Und momentan spitzt sich es natürlich extrem zu, weil wir ja auch alle jetzt davon betroffen sind. Also diejenigen, die an Verschwörungstheorien zu Corona glauben, die haben natürlich den Eindruck, es geht ihnen jetzt wirklich an Leib und Leben. Es ist nicht mehr nur eine abstrakte Bedrohung, sondern sie sind selbst Zielscheibe geworden. Man zwingt sie, sich jetzt impfen zu lassen, was sie als Vergiftung empfinden oder als Mord. Und diejenigen eben, die geimpft sind, werden natürlich immer ungeduldiger mit denjenigen, die nicht geimpft sind, weil völlig klar ist, wenn wir irgendwie 15% mehr Geimpfte hätten in Deutschland, dann stünden wir jetzt relativ entspannt da, dann würde uns Omikron immer noch wahrscheinlich schaden, wenn es jetzt dann kommt, aber wir wären in einer viel besseren Ausgangssituation und so schaukelt sich das gerade hoch. Und Sie haben vollkommen recht, ein Ergebnis dieses medialen Diskurses oder auch öffentlichen Diskurses, der auch von der Politik sehr aufgegriffen wird, also die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich ja gestern auch dazu geäußert, zum Thema Verschwörungstheorien und wie man damit umgehen möchte, ist, dass natürlich der Begriff Verschwörungstheorie im Alltagsdiskurs oft nicht so wissenschaftlich exakt benutzt wird, wie ich das jetzt gerade definiert habe, sondern das ist natürlich ein Stigma, das ist ein Mittel der Diffamierung eben auch. Nicht jeder, der Impfen ablehnt, ist automatisch ein Verschwörungstheoretiker. Zum Verschwörungstheoretiker wird man, wenn man dahinter ein großes Komplott vermutet, der Pharmaindustrie oder uns soll ein Chip implantiert werden oder sonst irgendwas. Und ich bin da sehr unglücklich darüber, weil der Begriff dadurch nicht nur verwässert, sondern weil es auch im Grunde wenig hilfreich ist für den öffentlichen Diskurs und um Leute zu überzeugen. Wenn ich die als Verschwörungstheoretiker beschimpfe, dann kriege ich die eher weniger wiederum, als wenn ich anders auf sie zugehe. Gleichzeitig muss man auch sagen, gibt es immer wieder Dinge, die geschehen, die dem Begriff Verschwörungstheorie entkommen, zumindest für eine Zeit, obwohl sie ihn eigentlich verdient hätten. Also ich denke zum Beispiel an Äußerungen der Regierung von George W. Bush vor dem Einmarsch in den Irak 2003, wo behauptet wurde, es gäbe im Irak Massenvernichtungswaffen, die terroristischen Gruppen zur Verfügung gestellt werden sollten, um damit den westlichen Mächten, insbesondere den USA, zu schaden. Und es gäbe auch geheime Verbindungen, eine geheime Zusammenarbeit zwischen Saddam Hussein und Al-Qaida. Also absoluter Schwachsinn, keinerlei Belege dafür, auch nicht von der CIA, da wurden die Dinge gedreht und gewendet, bis sie irgendwie mal passend waren. Das wurde aber selbst von den liberalen Medien in den USA, von der New York Times, von der Washington Post, lange Zeit nicht als Verschwörungstheorie bezeichnet, was es ist, wenn man nüchtern draufschaut, sondern wurde akzeptiert. Aber da sieht man übrigens auch, wie sich die Diskussion geändert hat zu diesem Thema, denn Sie sind da wahrscheinlich zu jung dafür, Sie werden sich nicht erinnern an diese Proteste, die es damals auch in Deutschland gab, zum Beispiel gegen den Irakkrieg 2003. Da wurde überhaupt nicht mit dem Begriff operiert, dass das eine Verschwörungstheorie ist, die da verbreitet wurde von der amerikanischen Regierung. Heute hätte man diesen Begriff sofort bei der Hand. Das war damals überhaupt nicht so, weil der einfach im öffentlichen Diskurs noch nicht so verwurzelt war.
Okay, das heißt, ist auch auf die Politik kann sich einer Verschwörungstheorie auch zunutze machen.
Natürlich, Verschwörungstheorien können auch kalkuliert eingesetzt werden, wobei es oft halt ganz schwierig ist, jetzt zu sagen, haben die das wirklich geglaubt? Also ich maße mir nicht an zu sagen, ob solche Leute wie George W. Bush oder Dick Cheney rein zynisch gehandelt haben oder nicht wirklich überzeugt waren davon. Man macht sich ja die Welt so, wie sie einem gefällt. Und wir wissen, Verschwörungstheoretiker, selbst wenn sie rein zynisch anfangen, neigen dazu, dann selbst an ihre Verschwörungstheorien zu glauben irgendwann. Keine Ahnung, wie das da war. Aber es ist halt so, Verschwörungstheorien können auch von Politikerinnen verbreitet werden, um daraus bestimmten Nutzen zu ziehen. Und entweder die machen es rein zynisch oder sie machen es, weil sie wirklich daran glauben. Also bei Donald Trump ist es zum Beispiel ganz klar, wenn man sich den genauer anschaut, der hat das lange Zeit rein zynisch strategisch gemacht. So bei dieser Sache jetzt vom Wahlbetrug ist mein Gefühl, dass er das mittlerweile selbst richtig glaubt.
Okay. Ich finde, hat das nicht auch was, das Ganze mit Vertrauen zu tun? Denn wenn Vertrauen weggeht, ist das vielleicht der Kern, warum man dann empfänglich wird für, ich nenne es jetzt mal, alternative Medien, alternative, wie kann man das noch nennen, alternative, ja.
Experten,
genau. Wo ist der Punkt, dass das Vertrauen in diese Zufälle oder in Entscheidungen aus der Politik sozusagen verloren gehen?
Also wenn wir uns die psychologische Forschung anschauen zu Verschwörungstheorien, die sehr umfangreich ist, dann stimmen die eigentlich alle darin überein, die Studien, dass es genau zwei Gruppen von Menschen gibt vom psychologischen Profil her, die in der westlichen Welt in der Gegenwart, wo es halt nicht normal ist, an Verschwörungstheorien zu glauben, besonders empfänglich sind für sowas. Das sind zum einen Menschen, die schlecht mit Unsicherheit und Ambivalenz umgehen können. Menschen, die nach Eindeutigkeit streben und die ein Problem haben psychologisch, wenn nicht ganz klar ist, was passiert und wo die Reise hinführt. Und Verschwörungstheorien, weil sie eben so zirkulär argumentieren, fragen cui bono, wem nützt das und sich deshalb im Grunde eigentlich nie mehr so richtig korrigieren, sind halt was sehr Stabiles. Das bietet Orientierung. Ein Grund, weshalb Verschwörungstheorien vielen Menschen Orientierung geboten haben zu Beginn der Corona-Krise. Also wenn man an den ersten Lockdown denkt, letzten März, Zeit der fundamentalen Unsicherheit für uns alle. Niemand wusste genau, wie dieses Virus funktioniert, wie gefährlich dieses Virus ist, wo man sich anstecken kann, wo man sich nicht anstecken kann. Wir saßen zu Hause, wussten nicht, wie unser Leben in 3 Tagen oder 3 Wochen aussieht. So richtig wissen wir das heute auch noch nicht. Aber einerseits haben wir uns dran gewöhnt. Menschen gewöhnen sich extrem an Dinge. Und zum anderen haben wir natürlich jetzt viel mehr Wissen darüber, wie das Virus funktioniert. Wir haben viel mehr Wissen, wo es gefährlich ist, wo es nicht gefährlich ist. Wir wissen, dass Impfungen uns gut schützen, selbst gegen die neueste Mutation jetzt vermutlich. Und insofern weniger Unsicherheit. Aber eben Menschen, die dann so ganz schlecht mit Unsicherheit umgehen können, auch in einem Moment, wo die Politik noch nicht genau weiß, was los ist, die Medizin, die Wissenschaft findet ständig was Neues raus. Empfehlungen widersprechen sich dann vielleicht auch mal, die Politik geht hinterher mit ihren Empfehlungen, da stoßen Verschwörungstheorien in so eine Lücke. Die zweite Gruppe von Menschen sind Menschen, die das Gefühl haben, und entscheidend ist das Gefühl, dass sie einen Macht- und Kontrollverlust erlitten haben. Die das Gefühl haben, mir schwimmen hier die Fälle davon. Niemand interessiert sich für mich. meine Interessen werden nicht vertreten. Normalerweise dann eben in der Gegenwart von denen da oben. Und da hat man dann auch diesen Vertrauensverlust. Man vertraut quasi denen da oben, der Politik, der Wissenschaft, den Medien nicht mehr und wendet sich dann den alternativen Quellen zu, weil die einem nicht nur Erklärungen bieten für das, was da passiert, warum man ignoriert wird oder vermeintlich ignoriert wird. Das ist ja nicht immer nur ein leeres Gefühl, das hat ja durchaus auch manchmal reale Hintergründe. Und man gewinnt so auch eine gewisse Kontrolle zurück. Man gewinnt, hat nämlich zumindest verstanden oder meint verstanden zu haben, was da so vor sich geht. Und das gibt einem dann wieder mehr Sicherheit. Was jetzt Vertrauen angeht, muss man, glaube ich, ganz klar sagen, es kommt immer darauf an, wem man vertraut. Es wird ja oft gesagt, Verschwörungstheoretikerinnen, das sind so Leute, die so hyperkritisch, die so besonders kritisch sind. Das stimmt einerseits, andererseits ist es falsch. Weil die sind halt besonders kritisch gegenüber den etablierten Medien, gegenüber der etablierten Wissenschaft, gegenüber der etablierten Politik, aber dann oft absolut naiv unkritisch gegenüber den alternativen Medien, gegenüber alternativen Experten und so weiter. Und bei Menschen, die nicht an Verschwörungstheorien glauben, ist es ja genau
Ja,
umgekehrt.
ne.
Also wir glauben dann halt das, was wir in der Süddeutschen lesen oder was der Gesundheitsminister sagt oder was bekannte Virologen sagen. Und wenn wir zufällig mal irgendwie bei den Nachdenkseiten oder Rubicon oder CanFM, das jetzt ja anders heißt, schauen und lesen dann einen Artikel, selbst wenn der ganz gut argumentierend daherkommt und mit Statistiken, dann sind wir erstmal skeptisch und sagen, naja, da wird doch garantiert was weggelassen und
Ja,
gedreht. Also
ja, ja.
genauso wie die, die das lesen. Deshalb greifen auch manche Beschreibungen, die wir so im öffentlichen Diskurs haben, eigentlich zu kurz. Also es wird ja immer wieder gesagt, Verschwörungstheoretikerinnen sind wissenschaftsfeindlich. Das würde ich nicht sagen. Die sind nicht feindlich gegenüber der wissenschaftlichen Erkenntnis. Die nehmen sogar ja für sich in Anspruch, fälschlicherweise kann man sagen, dass sie die besseren Wissenschaftler sind, die besseren Wissenschaftler auf ihrer Seite haben. Die sind skeptisch gegenüber der Institution Wissenschaft. Nämlich gegenüber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die für sie Teil des Systems sind und deshalb ihrer Ansicht nach nicht frei sprechen können, nicht frei sprechen wollen und konzentrieren sich eher auf die vermeintlich unabhängigen Geister. Lieblingsrezension meines Buches bei Amazon, der Autor ist Professor an der Uni Tübingen. Das sagt alles. Einer von 5 Sternen. Das richtet sich,
Okay.
glaube ich, nicht gegen Tübingen per se, sondern es richtet sich dagegen, wenn man Professor an einer deutschen Universität ist, dann kann man dieser Person per se nicht vertrauen, weil sie Teil des Systems ist, das System stabilisiert und deshalb nicht die Wahrheit sagen kann. Das heißt aber nicht, dass man Wissenschaft per se ablehnt.
Es wird auch oft gesagt, dass Verschwörungstheorien dadurch entstehen, dass sie einfache Lösungen auf komplexe Dinge, sage ich mal, bieten. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass Verschwörungstheorien sehr einfach gestrickt sind.
Nein, also das ist auch wieder zu kurz gegriffen. Es stimmt, dass Verschwörungstheorien das politische Feld oft vereinfachen, indem sie so einen klaren Gegensatz zwischen Gut und Böse konstruieren, die Verschwörer und die Opfer der Verschwörung. Und die ganzen Schattierungen da, dass es da die unterschiedlichsten Gruppierungen und Personen gibt mit unterschiedlichsten, also dass es da die unterschiedlichsten Gruppierungen, Akteure gibt, die mal überlappende Interessen haben, mal sich widerstreitende Interessen haben und deshalb temporäre Allianzen formen, dann wieder gegeneinander arbeiten, das geht da alles verloren, die ganzen Grautöne. Aber um mit Luhmann zu sprechen, die Bedingung für den Abbau von Komplexität ist der Aufbau von Komplexität. Da ich politische Komplexität abbaue, muss ich im Grunde semiotische Komplexität, könnte man sagen, aufbauen, weil ich dann durch ganz komplizierte Interpretationsvorgänge ja belegen muss, dass die da alle unter einer Decke stecken. Und dann wird es wieder total kompliziert. Und ganz besonders gut sieht man das eigentlich. Dass Verschwörungstheorien ihre eigene Komplexität zeigen, wenn wir uns noch was wie die Kennedy-Ermordung anschauen. Die offizielle Erklärung, das hat ein psychisch gestörter Einzeltäter getan, die ist total einfach. Die Erklärung, dass Lee Harvey Oswald quasi nur so ein Bauernopfer war in einem viel größeren Komplott, an dem die CIA beteiligt war oder die Mafia oder das Militär oder Lyndon B. Johnson, sind viel, viel komplizierter.
Ja.
Aber das ist auch einer der Mythen oder der sich hält über Verschwörungstheorien im öffentlichen Diskurs und wo man nicht drankommt. Also in den letzten 1,5 Jahren haben diese Mythen eher noch zugenommen.
Was ist der Unterschied zwischen falsch und Verschwörung?
Zwischen falsch
Gibt
und
es dort
Verschwörung.
einen Unterschied überhaupt? Also, das eine ist ja, man sagt, das ist dieser Fakt ist komplett falsch in deiner Interpretation. Und dem Ansatz, ich habe eine Verschwörung, wo ich mir konstruiere oder wo ich, wie Sie gerade schon beschrieben haben, sage ich mal, versuche, Komplexität durch, sage ich mal, Vereinfachung des politischen Systems zu erzeugen. Ich sehe da sozusagen einen Unterschied zwischen, ach, das ist einfach nur falsch, einfach falsch interpretiert vielleicht, und das ist, da ist was viel Größeres noch dahinter.
Ja, also ich glaube, dass Verschwörungstheorien natürlich deutlich komplexer sind, indem sie halt deutlich weiter gehen, als wenn jemand nur eine falsche Behauptung aufstellt oder irgendwas falsch interpretiert. Die Basler Germanistin Nicola Gess hat ein sehr schönes Buch rausgebracht Anfang des Jahres, das heißt Halbwahrheiten, wo sie auch Ken Jebsen ein Kapitel widmet, das ganz, ganz großartig ist. Und was sie argumentiert, ist, dass das eigentliche Problem mit Verschwörungstheorien nicht ist, dass sie einfach falsch sind, weil dann könnte man sie einfach quasi so wegwischen, sondern dass sie ganz viele Dinge aufnehmen, die durchaus stimmen, die durchaus plausibel sind, sie aber dann auf eine bestimmte Art und Weise narrativ verknüpfen, sodass eine im Grunde formale Kohärenz entsteht. Und das macht die Dinger dann so besonders überzeugend und deshalb auch viel überzeugender als einfach zum Beispiel Falschinformationen. Und das ist auch ein ganz großes Problem beim Umgang damit. Es gibt so ein bisschen, gerade bei Leuten, also die quantitativ arbeiten in der Forschung oder die sich irgendwie mit Netzwerktheorien beschäftigen, so die Utopie, man könnte irgendwelche Algorithmen programmieren, die Verschwörungstheorien automatisch erkennen. Und die dann quasi automatisch runterlöschen, überall von den großen Plattformen im Internet. Ich glaube, das funktioniert so nicht, weil Verschwörungstheorien dazu viel zu komplex sind. Und gleichzeitig ist es auch so, Menschen glauben nicht, das haben wir ja schon etabliert, an Verschwörungstheorien, weil sie einfach schlecht informiert sind, sondern die glauben an Verschwörungstheorien, weil die bestimmte Funktionen für sie erfüllen. Und weil sie dadurch unfassbar überzeugend werden. Ein Beispiel, wo man das ganz toll sieht, das ist was, was ich immer verwende in Seminaren, das ist der Film von Oliver Stone über die Kennedy-Ermordung mit Kevin Costner, JFK. Okay. Wenn man den Studierenden zeigt und die wissen nichts darüber, dann sind die danach oft erstmal total baff und sagen, ja, aber das ist doch total überzeugend. Und dann geht man ins Detail und schaut sich an, wie da reale Aufnahmen vermischt werden mit nachgestellten Aufnahmen, die aber so gefilmt sind, dass sie real wirken, wie Kohärenz geschaffen wird über bestimmte Schnittformen, über Musik zum Beispiel. Und dann stellt man fest, naja, das Argument geht vorne und hinten nicht auf, aber da wird einfach logische Kohärenz ersetzt durch formale Kohärenz. Und das macht Verschwörungstheorien oft so extrem überzeugend und das macht sie so extrem, in den Momenten, nicht alle Verschwörungstheorien sind gefährlich, aber da, wo sie gefährlich sind, macht sie das halt komplex im Umgang mit ihnen, weil man da nicht so genau weiß, also weil es sehr schwierig ist, damit umzugehen.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil man sieht ja viele Serien, die, sag ich mal, auch mit diesen Mythen so ein bisschen arbeiten. Gucken wir uns hier Frank Underwood, mir gefällt gerade
House of Cards.
House of Cards, genau. Oder auch die Lobbyistin, eine deutsche Produktion, wo es darum da geht, dass jemand dann gezwungen wird zu wechseln in den Lobbyismus, weil er sonst seinen Posten in der Politik verliert. Jetzt hat man sowas wie Sebastian Kurz, wo man sich auch denkt, was ist denn da gerade los? Ich meine, es ist klar, dass zumindest Serien einen Einfluss auf uns haben. Aber muss man da noch, sage ich mal, verstärkter als Serienschaffender es schaffen, da eine Grenze zu ziehen zwischen Fiktion und das ist Realität. Weil ich glaube, dass viele, man kann sich, wenn man dieses Frank Underwood, wenn man House of Cards sieht, das kann man sich ja vorstellen, dass das so passieren könnte.
Ich habe mal einen Kollegen hier sagen hören, er glaubt, dass House of Cards Trump möglich gemacht hat. Weil es den Leuten gesagt hat, also den Leuten gegenüber plausibilisiert hat, was für ein Sumpf Washington ist. Das glaube ich jetzt nicht, weil ich glaube, die Leute, die House of Cards schauen, nicht unbedingt die Leute sind, die für Trump gestimmt haben. Es ist ein schwieriges Verhältnis. Ich glaube, es ist so, dass man erstmal sagen muss, Verschwörungsszenarien sind so unfassbar attraktiv, gerade für Fernsehserien, weil sie es erlauben, die Balance zwischen dem Fokus auf der einzelnen Episode und dem großen Ganzen, dem Story-Arc, der da entwickelt wird über die Staffel oder dann über die ganze Serie hinweg, wunderbar in der Balance zu halten. Da wäre im Grunde Akte X wäre der Prototyp dafür. Ja, ja. Und das Tolle halt an diesen Verschwörungsszenarien ist, es kann immer irgendwas passieren in so einer Einzelepisode, was dann so ein kleines bisschen zum großen Ganzen beiträgt. Und da ja nicht so ist, wie es scheint, kann man man auch, ich denke an so eine Serie wie Alias, die Anfang der 2000er sehr erfolgreich gelaufen ist in den USA, dann so nach zwei Seasons, wenn es sich totgelaufen hat, auf einmal innerhalb einer Episode alles umkehren, weil man rausfindet, alles, was man bisher wusste, stimmt eigentlich gar nicht. Das war alles nur Schein und eigentlich ist es ganz anders. Und man kann das in eine völlig neue Richtung lenken. Das macht Verschwörungsszenarien so attraktiv für Serien. Und das hat natürlich Effekte. Ich glaube jetzt nicht, dass das so ein einfacher 1-zu-1-Effekt ist. Ich meine, Sie sind Medienwissenschaftler, ich muss Ihnen nicht sagen, dass quasi Rezipienten nicht die passiven Opfer dessen sind, was Ihnen da vorgesetzt wird, sondern ich glaube, es ist halt so, wer ohnehin schon zu Verschwörungstheorien neigt, der fühlt sich halt, glaube ich, durch sowas extrem bestätigt. Deshalb findet man auch immer wieder im Internet fiktionale Texte, die zitiert werden als Beleg für reale Verschwörungen. Wer nicht dazu neigt, für den ist im Grunde das Fiktionale so eine Art Ersatzbefriedigung. Also wir haben festgestellt, dass in dem Moment, wo Verschwörungstheorien stigmatisiert werden in der westlichen Welt, so ab den späten 50er Jahren, deren Präsenz in Serien, in Filmen, in Romanen deutlich zunimmt. Warum? Okay. Weil man sich dem da im Medium der Fiktion halt so im Grunde relativ gefahrlos hingeben kann. Wer von uns geht nicht gerne mal zwei Stunden davon aus, dass die Illuminaten die Welt regieren und dass wirklich alles geplant wurde von irgendwem schon vor Jahrhunderten? Das ist total toll, das ist total befriedigend im Bereich der Fiktion. Nur wir wissen dann halt, im realen Leben ist es nicht so. Der amerikanische Literaturwissenschaftler Tim Melly ich sage daher, Fiction, das sei so ein non-serious Mode, wo man sich Verschwörungstheorien spielerisch hingeben kann, auch wenn man eigentlich nicht an Verschwörungstheorien glaubt. Und das erklärt dann halt auch die große Popularität, weil dann halt zwei Publika bedient werden. Die, die sich dem spielerisch hingeben und die, die das als Beleg dafür sehen, dass es ja alles stimmt.
Jetzt leiten Sie ein EU-Forschungsprogramm zur Analyse von Verschwörungstheorien. Warum? Warum gibt es das von der EU?
Also es gibt im Grunde zwei Projekte, die ich leite. Es gibt dieses eine, dann dieses Comparative Analysis of Conspiracy Theories. Das ist ausgelaufen 2020. Das war so ein großes Netzwerkprojekt, an dem waren 160 Forschende aus am Ende 40 europäischen Ländern beteiligt. Da war die Idee einfach mal, dass wir gesehen haben, die Forschung zu Verschwörungstheorien war so bis 2000, 2005 echt überschaubar. Wenn Sie da eine Bibliografie zusammengestellt haben, selbst wenn Sie da Dinge mit reingenommen haben, wo es gar nicht richtig um Verschwörungstheorien ging, dann waren Sie nach ein paar Seiten durch. Okay. Und dann ist es so richtig explodiert in den verschiedensten Disziplinen, in verschiedensten Sprachen. Und wenn man so ein bisschen sich anschaut, was dann auch in anderen Ländern passiert, dann stellt man fest, das Rad wird eigentlich immer wieder neu erfunden. Die Leute schauen sich einen bestimmten Fall an, eine bestimmte Kultur an und ziehen ganz, ganz große Schlüsse daraus. Und unsere Idee war jetzt, diese Fragmentierung über die Disziplinen hinweg, aber auch über die Sprachgrenzen hinweg zu überwinden, indem man mal alle zusammenbringt, die daran arbeiten und so eine Bestandsaufnahme macht, was wissen wir eigentlich über Verschwörungstheorien? Weil Leute vielleicht auf Ungarisch publiziert haben oder auf Norwegisch und dann kriegt man das ja nicht so mit. Also alle Leute sollen mal zusammenkommen, auf Englisch sich darüber unterhalten. Das haben wir 4 Jahre gemacht, haben ein großes Handbuch gemacht, es sind mehrere Forschungsprojekte daraus hervorgegangen, also wo man das dann auch weiterdenkt. Das war der Sinn dieses Netzwerks. Und jetzt leite ich ein Projekt zum Zusammenhang von Populismus und Verschwörungstheorien in ein paar europäischen Ländern, aber auch auf dem amerikanischen Kontinent, auch von der EU gefördert, weil das natürlich ein Problem ist oder ein Thema ist, an dem auch sehr viele Leute Interesse haben. Das heißt, es ist so, dass bei diesen EU-Projekten, einerseits ist das natürlich Forschungsförderung, die erstmal schaut, ist das in Augen der Gutachterinnen und Gutachter exzellente Forschung. Aber natürlich spielt da auch mit rein die Idee, das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen sollten. Und es gibt ganz viele EU-Einrichtungen mittlerweile, die sich mit zum Beispiel Desinformation aus Kreml-Quellen beschäftigen, die ganz oft verschwörungstheoretische Züge annehmen und die halt ein Interesse daran haben, besser zu verstehen, wie Verschwörungstheorien funktionieren.
Sie sind jetzt Professor für Amerikanistik. Wie kommt da der Zusammenhang zu Verschwörungstheorie?
Durch Zufall. Aber es gibt ja keinen Zufall. Nein, ich habe eine, man muss sagen, in der Amerikanistik war das schon länger ein Thema, auch bevor ich dahin kam. Ich bin dahin gekommen, ich habe eine Doktorarbeit geschrieben über Darstellung von Adolf Hitler in der amerikanischen Literatur. Also ich habe mir Texte angeschaut von den 30ern bis in die Gegenwart, in denen Hitler als Figur auftaucht oder Hitlers Kinder. Okay. Und wenn man da in den 70er, 80er Jahren ankommt, dann gibt es ganz viele so Verschwörungsthriller. So nach dem Motto, Hitlers schwangere Geliebte wird 1945 an Bord eines U-Bootes aus Deutschland in die USA geschmuggelt. 35 Jahre später ist Hitlers Tochter kurz davor, Präsidentin zu werden. Ein CIA-Agent findet das heraus und stellt sich dem Komplott in den Weg, wird aber quasi von einem Netzwerk von Nazis in den USA jetzt gejagt. Wenn man solche Geschichten hat, dann ist man ganz schnell beim Thema Verschwörung, Verschwörung der Literatur, Verschwörungstheorie. Und dann bin ich in Bonn in die Bibliothek gegangen. Ich habe damals in Bonn gearbeitet, habe mir das angeschaut und habe festgestellt, da gibt es ganz tolle Bücher, die so 99, 2000 erschienen waren von Peter Knight, Tim Melly, Mark Fenster. Fand das total spannend, konnte da gut mitarbeiten, habe mal ein Seminar dazu unterrichtet, brauchte dann ein neues Projekt und dachte mir, naja, die haben ja so die Vorgeschichte gemacht, also beziehungsweise die Geschichte gemacht ab den 60er Jahren. Ich mache jetzt mal die Vorgeschichte, so 18., 19., frühes 20. Jahrhundert, habe darüber meine Habilitation geschrieben und als ich damit durch war, 2014, dachte ich, jetzt bin ich durch mit dem Thema. Und dann, davon hatten wir es ja vorhin, kamen diese ganzen Ereignisse, wo Leute bei mir auf einmal anriefen und mich fragten, was ist denn eine Verschwörungstheorie eigentlich? Warum wird mir das jetzt vorgeworfen? Da habe ich am Anfang immer gesagt, ich kann dazu nichts sagen, ich bin Amerikanist. Und habe gesagt, es gibt aber niemanden in Deutschland, der sich damit auskennt. Und dann beginnt man, sich damit zu beschäftigen. Dann denkt man, ja, man könnte sich das doch auch mal transnational auch auf Europa hin anschauen, beantragt so ein Projekt, wie die, über die wir gerade gesprochen haben. Dann macht man mehr Medienarbeit. Das heißt also, in dem Bereich Verschwörungstheorie ist mein Kerngeschäft sicherlich immer noch irgendwo auch die amerikanische Kultur. Da ist ja auch genug Anschauungsmaterial in den letzten
Ja,
Jahren, mit dem
ja.
man sich beschäftigen kann. Aber in dem Bereich geht im Grunde meine Forschung mittlerweile weit über das Feld der Amerikanistik hinaus.
Ich hatte die Frage zu dieser Entstehungsgeschichte ganz am Anfang gestellt, aus dem Grund, dass ich, naja, damit sozusagen unterstellt habe, dass die Verschwörung aus Amerika kommen muss. Dieser Grundgedanke ist ja jetzt nicht der Fall, wie wir gelernt haben. Ist Amerika ein großer Herd für Verschwörungstheorien, die hier rüberschwappen?
Also in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall. Davor war es lange Zeit eher umgekehrt. Also die Verschwörungstheorien zu den Freimaurern, Illuminaten, auch zu den Katholiken, dann auch später zu den Juden, das sind alles Verschwörungstheorien, die eher in Europa entstehen und dann in die USA importiert werden. Aber seitdem hat sich das natürlich umgedreht im 20. Jahrhundert, vor allem seit 1960, weil Verschwörungstheorien immer Machttheorien sind. Die USA als mächtigstes Land der Welt, sicherlich immer noch, aber garantiert in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, waren automatisch immer Zielscheibe dieser Verschwörungstheorien. Natürlich entstanden diese Theorien dann auch in den USA. In dem Moment, wo Verschwörungstheorien aufhören, normal zu sein, aus der Mitte der Gesellschaft eher an die Ränder wandern, ändern sie nämlich auch ihre Stoßrichtung. Bis dahin haben sie nämlich immer eher so Feinde von außen und von unten, Umstürzler gegen die Sozialordnung, wie das mal genannt wurde in einem deutschen Buch zum Thema, in den Blick genommen. Seitdem nehmen sie immer eher die eigenen Eliten in den Blick. Wo sitzt der Oberverschwörer in jedem amerikanischen Film im Weißen Haus?
Ja.
Dann ist man halt ganz schnell bei diesen US-amerikanischen Verschwörungstheorien. Man muss sagen, dieses Gefühl, die Amerikaner glauben viel mehr an Verschwörungstheorien als wir, das ist eins, was in der Gegenwart stimmt, was in der Vergangenheit garantiert nicht stimmt. Also 18. bis 19. bis frühes 20. Jahrhundert werden Sie keinen Unterschied finden zwischen Deutschen und Amerikanern. Kann man nicht mehr messen, aber anhand der Quellen, wo wir sehen, wo das ist, ist das so. Dass die jetzt in den USA weiter verbreitet sind heutzutage als zum Beispiel in Deutschland, das kann man, glaube ich, mit einer Reihe von Faktoren erklären. Das hat zum einen mit Bildung zu tun. Wir wissen, dass die Neigung zu Verschwörungstheorien mit dem Bildungsgrad abnimmt, weil man dann weniger dieses Gefühl von Unsicherheit hat, wenn man gut ausgebildet ist, weil man eher gesellschaftlich ankommt, aber auch, weil man andere Erklärungsmodelle kennengelernt hat, vielleicht irgendwo auf seinem Bildungsweg. Und jeder UN-Index zeigt, der Bildungsgrad in Deutschland ist höher als in den USA und halt auch in den meisten westeuropäischen und nordeuropäischen Ländern. Zweitens, haben wir, glaube ich, in vielen europäischen Ländern, Deutschland inklusive, ein viel besseres soziales Absicherungssystem, was auch dafür sorgt, dass das Gefühl von Macht- und Kontrollverlust, wenn man seine Arbeit verliert zum Beispiel, nicht so extrem sich ausprägt wie in den USA. Und zum Dritten haben wir eine andere Medienlandschaft, die lange nicht so polarisiert ist. Also diese öffentlich-rechtlichen Medien, denen halt in Deutschland immer noch sehr, sehr viele Menschen vertrauen, die haben doch, auch wenn sie ein Spektrum abbilden, dann eine gewisse, gibt es da, also ich sag mal, gewisse Grundkoordinaten, die sie im Grunde auch finden, von der Bild-Zeitung bis zu einer Sendung wie Monitor letztendlich. Also Bild schießt dann vielleicht manchmal raus, aber so im Großen und Ganzen wissen wir ja, das ist doch irgendwie nicht zu vergleichen mit den USA, wo auf Fox News verbreitet wird, klar, jetzt gibt es wieder eine neue Corona-Mutation, weil die Demokraten brauchen die. Mein Onkologe hat mir gesagt, ich hatte Knochenkrebs. Wenn man einen menschlichen Knochen aufschneidet, dann findet man da tausende von verschiedenen Coronaviren im menschlichen Knochen. Also totaler Schwachsinn, aber das wird zur Primetime auf Fox News erzählt, einem der einflussreichsten amerikanischen Fernsehsender. Das ist in Deutschland undenkbar. Und das führt halt auch dazu bei, dass Verschwörungstheorien hier nicht so populär sind. Und letztendlich, haben wir halt auch nicht so ein polarisiertes politisches System. Unser politisches System ist auf Kooperation, auf Koalition ausgerichtet. Wir haben es ja gerade gesehen. Ich meine, wie haben sich die Grünen und die FDP behagt noch vor ein paar Monaten? Und jetzt sind sie in einer Koalition miteinander. Und sie waren natürlich auch davor schon auf Landesebene in Koalitionen miteinander und können ja auch ganz gut miteinander reden. Gehen Sie in die USA, wo Sie zwei Parteien haben, immer nur Mehrheitswahlrecht, die Parteien reden überhaupt nicht mehr miteinander. Und wenn der politische Gegner immer nur der Gegner ist und nie der Partner von morgen, dann wird er halt irgendwann auch zum Feind. Dann traut man dem alles zu. Und deshalb in den USA Verschwörungstheorien jetzt in der Gegenwart mehr verbreitet als bei uns. Und ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird. Wir haben ja manchmal so die Idee, die USA sind die Zukunft Europas. Und in vielerlei Hinsicht stimmt das ja auch. Was wir in den USA haben, kommt dann ein paar Jahre später bei uns an. Das halte ich aber deutlich für übertrieben, weil unser politisches System, unser Mediensystem, unser Bildungssystem, unser soziales Absicherungssystem wird sich jetzt nicht so ändern in den nächsten paar Jahren, dass wir hier in diesem Sinne amerikanische Verhältnisse bekommen.
Ich glaube, da haben Sie nochmal sehr, sehr wichtige Punkte angesprochen, die auch ein bisschen erklären, wo das alles herkommt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben vor allem. Jetzt als allerletzte Frage. Wo entwickelt sich das Ganze hin? Wo entwickelt sich Verschwörungstheorien hin? Werden wir in Zukunft viel mehr Probleme damit haben? Werden wir weniger Probleme damit haben? Wenn die Corona-Krise vielleicht auch mal vorbei ist, ist das positiv zu vermerken? Einfach noch so einen kleinen Ausblick, wie die Forschung sich auch dahin weiterentwickelt in die Zukunft.
Also ich bin mittelfristig, was Deutschland angeht, recht optimistisch. Was die USA angeht, bin ich eher pessimistisch. Da hat man ja gesehen, wie eine Partei, die Republikaner, sich die Verschwörungstheorie vom Wahlbetrug mittlerweile komplett zu eigen gemacht haben. Das ist hochproblematisch. Wenn wir nach Osteuropa schauen, Polen, Ungarn, wo Verschwörungstheorien im Grunde nie diesen Status als offizielles Wissen verloren haben, auch sehr problematisch. In Deutschland ist das anders. Also Ingrid Brodnik, die österreichische Publizistin, die zu dem Thema auch arbeitet, hat das mal in so einer Diskussion, die wir hatten, sehr schön beschrieben, sagt Deutschland besorgt auf hohem Niveau. Das fand ich sehr zutreffend, weil wir wissen ja zum Beispiel auch aus einer Reihe von quantitativen Studien mittlerweile, die Zahl der Menschen, die in Deutschland an Verschwörungstheorien glaubt, hat während der Corona-Krise nicht zugenommen. Die hat, wenn überhaupt, eher abgenommen. Aber natürlich sind Verschwörungstheorien ein viel drängenderes Problem im Alltag. Das reißt Familien auseinander. Vater möchte Kind impfen lassen, Mutter möchte das nicht und so weiter. Onkel glaubt nicht, dass es das Virus gibt. Was macht man jetzt mit Weihnachten und so weiter? Unfassbare Konflikte, die da stattfinden, weil man halt sich zu Corona positionieren muss, anders als zu 9/11 oder zum großen Austausch. Da muss niemand drüber reden auf der Arbeit oder auf einer Familienfeier. Selbst ein Thema wie Impfen musste man nicht besprechen, bevor Corona kam und jetzt diese Sache, Diskussion über die Impfung kommt, konnte man auch vermeiden. Geht nicht. Gleichzeitig haben wir jetzt natürlich gerade eine Situation, also man merkt es ja, also auch mit den Demonstrationen und den Protesten in Sachsen vor allem, aber natürlich auch in anderen Teilen Deutschlands, wo sich die Lage weiter polarisiert und die ohnehin schon an diese Verschwörungstheorien glaubten, sich halt natürlich jetzt bei den Diskussionen über Impfpflicht, weitere Einschränkungen immer weiter in die Ecke gedrängt sehen. Und da wird sicherlich auch noch mehr passieren. Also es würde mich nicht wundern, wenn weitere Menschen angegriffen, verletzt und eventuell sogar auch getötet werden aufgrund dieser Verschwörungstheorien in den nächsten Wochen und Monaten. Aber wenn Corona irgendwann mal vorbei ist, und wir haben ja immer noch irgendwo die Hoffnung, dass es irgendwann vorbei sein wird und
ja, bitte.
Jetzt nicht ewig so weitergeht, dann werden die Leute weiter an ihre Verschwörungstheorien glauben, so wie sie es vorher auch schon gemacht haben. Wir werden es aber nicht mehr so sehr mitkriegen und das wird den Alltag nicht mehr so belasten. Gleichzeitig sind wir mittlerweile sehr sensibilisiert als Gesellschaft für das Thema Verschwörungstheorien und wir sollten das nutzen, um Verschwörungstheorien ernst zu nehmen. Wir sollten nicht in Panik verfallen, was jetzt gerade passiert. Das ist sehr unschön, was da gerade passiert. Das ist auch wirklich ein Angriff auf unsere Demokratie teilweise. Also wenn man vor dem Haus mit Fackeln vor dem Haus einer Ministerin aufzieht, um die zu bedrohen, dann ist das einfach nicht hinnehmbar. Aber ich glaube, unsere Demokratie ist viel zu stabil, um von einer so kleinen Menge von Menschen wirklich ernsthaft gefährdet zu werden. Das muss man sich auch vor Augen führen. Und deshalb sollten wir darüber nachdenken, wie kann man mittelfristig dafür sorgen, dass die Zahl der Menschen, die in Deutschland an Verschwörungstheorien glaubt, weiter abnimmt. Dafür sollte man in Bildung investieren. Wir wissen, Aufklärung ist das Allerbeste, weil Menschen, die aufgeklärt worden sind über das Funktionieren von Verschwörungstheorien, neigen viel weniger dazu, daran zu glauben später. Debunking, also wenn das mal in den Köpfen drin ist, ist echt schwierig, aber Pre-Bunking funktioniert ganz gut. Man sollte konsequent davor gehen, wo bei Verschwörungstheorien gegen Gesetze verstoßen wird, wo der Holocaust geleugnet wird, wo wirklich Gewalt zur Gewalt aufgerufen wird, weil wenn man das nicht macht, und das hat man lange versäumt in der Corona-Krise, bei Leuten wie Attila Hildmann, aber auch bei den Demonstrationen teilweise, dann fühlen sich die Leute ermutigt und die denken eh immer, sie sind eigentlich die Mehrheit. Und wenn dann die Polizei zum Beispiel sie machen lässt, dann sendet das leider Gottes das Signal, die sind eigentlich auf unserer Seite. Und dann fühlen sich auch Leute, die sonst eher vielleicht das anders sehen würden und dann noch erreichbar wären, bestätigt und bleiben dann weiter da drin. Dann braucht es viel, viel mehr Beratungsangebote für Menschen, die betroffen sind davon. Also das ist was, was mich so ein bisschen nervt, muss ich sagen, auch in den letzten Monaten, weil ich sitze seit über einem Jahr in Gremien, wo man politische Institutionen und Politikerinnen und Politiker berät. Und so eine Beratungsstelle kostet nicht viel. Also so eine ganze Stelle für so ein Jahr, das kostet so 60, 70.000 Euro. Das ist nicht viel Geld, wenn man sieht, was einen die Corona-Krise kostet. Und dann sehe ich das also bei Vereinen wie Veritas in Berlin, die tolle Arbeit machen, wo ich im Beirat sitze, die Finanzierung gestrichen wird für das Jahr 2022. Und denke ich, das kann eigentlich nicht sein, weil das ist so ein drängendes Thema gerade. Da muss irgendwie auch professionell geholfen werden, den Leuten, die davon betroffen sind. Und ich glaube, was wichtig wäre eben für die Zukunft, wäre eine gewisse Unaufgeregtheit in den Diskurs reinzubringen. Nicht jeden als Verschwörungstheoretiker zu bezeichnen, der eine andere Meinung hat. Nicht jeden als Antisemiten zu bezeichnen, der an Verschwörungstheorien glaubt, weil das ist auch so eine Verbindung, die man nur in Deutschland herstellt aufgrund der deutschen Geschichte, die aber sich nicht so nicht halten lässt. Und darüber nachzudenken, wie gesagt, diese Maßnahmen zu ergreifen, die dann mittelfristig dazu führen, dass die Zahlen vielleicht weiter abnehmen. Man wird Verschwörungstheorien nie wegkriegen. Die sind integraler Bestandteil aller modernen Gesellschaften seit der frühen Neuzeit. Aber man kann die Zahl sicherlich weiter reduzieren, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt.
Ich höre da große Werbung für Medienkompetenz als Fach heraus. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben,
Sehr gerne.
mit mir zu sprechen. Ich muss die Folge einfach noch mehrmals hören, um vielleicht manche Dinge noch mal nachvollziehen zu können. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und ich hoffe, dass die Leute, die das gehört haben, auch davon profitieren und vielleicht verstehen, wie sowas funktioniert und dann vielleicht auch im Umkreis, ja, damit besser umgehen können, sagen wir es mal so.
Super.
Vielen
Vielen
Dank.
Dank. Ja, tschüss.
Tschüss.